Bremen 2 Gesprächszeit.
Wir reden heute über die große Kunst, Rollen im Film zu besetzen. Simone Bär sucht Gesichter für Film und Fernsehen aus und ohne sie gäbe es Daniel Brühl nicht in Goodbye Lenin oder Christoph Waltz in Inglourious Basterds oder Liv-Lisa Fries in Babylon Berlin. Ich freue mich so sehr, dass sie heute zu Gast in der Gesprächszeit ist. Herzlich willkommen, Simone Bär.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine Frage am Anfang, wollen wir uns duzen oder siezen? Simone, Frau Bär oder Simone?
Gern Simone, gerne per Du.
Simone, du bist, das darf man mit Fug und Recht sagen, eine der Schlüsselfiguren im deutschen Film. Du hast so manchem Schauspieler die Karriere geebnet, aber selber meidest du das Rampenlicht, in das du andere schiebst. Warum ist das so?
Ich glaube, dass es wirklich eine Wesensfrage ist und dass sozusagen mein Blick eher auf die Schauspieler geht und ich aus einer zweiten Reihe in Ruhe etwas beobachte. Also es geht nicht um mich, es geht auch nicht darum, wie man sich oder ob man sich da selber darstellt, sondern es geht um das Besetzen von Rollen und das Kreieren von Familien und sozusagen das, was sie ausstrahlen, nicht das, was ich darüber bringe.
Wenn du sagst, es ist eine Wesensfrage, ist das, weil du ein schüchterner Mensch bist, weil du gar nicht gerne auf Partys gehst, um dort Leute aktiv kennenzulernen oder zu treffen, oder weil das einfach nichts für dich ist, so ein roter Teppich?
Es ist einfach nichts für mich. Ich bin dann so aufgeregt und ich glaube, dass ich die Beobachterposition einfach mehr liebe als die der Position im Mittelpunkt.
Aber dieses in der zweiten Reihe zu sein, das wird auch sehr gepflegt. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
Genau. Also mir ist das auch alles so ein bisschen suspekt, irgendwelche Instagram-Accounts oder Fotos oder so. Und die zweite Reihe, das kann man ja auch nur machen, wenn nicht jeder weiß, wie man aussieht. Also wenn man in Ruhe beobachten will, dann ist es auch gut, wenn man unerkannt bleiben kann, weil man natürlich viel mehr mitkriegt. Ne?
Verbietet sich das vielleicht auch im Sinne von Professionalität, mit Schauspielern so eng zu sein, befreundet zu sein?
Ach, ich glaube, dass man das schon machen könnte. Ich wollte das immer nicht, um neutral zu bleiben. Also mir geht es darum, die beste Besetzung zu finden. Und ich will schon vieles vom Schauspieler wissen, aber auch nicht alles. Also es gibt private Dinge, wo ich immer denke, ach, das ist gut, wenn ich das nicht weiß. Das muss ich jetzt gar nicht wissen. Und ich will auch nicht in die Situation kommen, dass ich denke, ach, den mag ich aber so gern oder der braucht jetzt dringend aber den Job und so. Sondern einfach wirklich neutral zu sagen, der ist jetzt der Beste für die Rolle und nicht aus anderen Gründen zu entscheiden.
Also würde man sich diesen klaren Blick durch zu viel Aktivität auf dieser privaten Seite auch verstellen?
Ich glaube, ich würde keine Abhängigkeiten wollen. Und ich möchte auch nichts erfüllen. Ich möchte wirklich nur das tun, wofür ich ja auch aufgerufen bin, die beste Besetzung zu finden.
Magst du deinen Beruf deshalb gerade so sehr, weil er eben nicht in der ersten Reihe spielt, sondern in der zweiten oder in der dritten?
Absolut. Ich glaube, sonst wäre ich Schauspieler geworden, wenn ich eine Reihe weiter vorne stehen wollen würde.
Regie wäre ja auch noch möglich gewesen.
Absolut. Regie war eigentlich auch mal mein Traum, als ich jung war. Das ist ein Beruf, der mir wirklich gefallen hätte. Aber ich bin sehr glücklich jetzt mit dem, was ich mache.
Deutschlands berühmteste Casterin, wie sie Talente findet, worauf sie achtet und wie man Castingdirektorin wird. All das klären wir jetzt in der Gesprächszeit. Mein Name ist Hilke Thesen. Herzlich willkommen. Nur wenige kennen Simone Bär, aber der deutsche Film wäre ohne sie undenkbar. Schön, dass sie heute zumindest den Schritt in die Radioöffentlichkeit gewagt hat. Simone Bär ist heute zu Gast auf Bremen 2. Casting, Simone, der Begriff kommt ja aus dem Englischen von to cast und meint eigentlich beim Angeln die Leine auswerfen. Könnte man sagen, dass du eine Menschenfischerin bist?
Das ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Ja, ein Stück weit vielleicht, gerade wenn man ganz neu sucht. Also ich freue mich, wenn ich ein Drehbuch lese und eine Rolle wirklich schwierig zu besetzen ist und man dann wirklich anfängt zu suchen, Theatern oder an Schauspielschulen oder überhaupt darüber nachdenkt, oh Gott, wer könnte das sein? Das Bild, so eine Leine auszuwerfen, finde ich ganz schön. Ja, ich vergleiche es immer ein bisschen mit der Familienaufstellung, dass man eigentlich Familien kreiert. Dass wenn ich ein Drehbuch lese, also ich versuche, Figuren von innen heraus zu besetzen, also von der Seele, vom Wesen des Menschen. Um Äußerlichkeiten geht es mir eigentlich ganz selten.
Würdest du sagen, dass Casting eine Dienstleistung ist oder ist das am Ende auch eine Kunst?
Ich glaube inzwischen beides. Also eine Kunstform finde ich sowieso. Das ist ein sehr kreativer Vorgang, weil die Besetzung so viel macht für den Film. Aber eine Dienstleistung ist es inzwischen auch, weil wir natürlich auch nach Gagen, nach Verfügbarkeiten der Schauspieler und nach dem Gesamtbudget und so. Danach schauen wir ja auch und das verhandeln wir ja auch. Deshalb ist es schon beides.
Diese Arbeit, Menschen oder Schauspieler, Schauspielerinnen zu casten für einen Film, ist ja quasi unsichtbar. Also die Auswahl zu treffen, ja, wie hast du es gerade gesagt, also von innen nach außen heraus diese Rolle zu besetzen. Ist genau das die Kunst des Castings?
Ich glaube, wichtig ist, dass man mit dem Beruf erwachsen wird, dass man viel über Menschen an sich weiß. Also man kann nicht einen Film gesehen haben und sagen, oh, der Schauspieler hat da ganz toll die und die Rolle gespielt und ich bin mir jetzt sicher, dass er diese Form der Rollen immer spielen kann, sondern dass man A, viel über Menschen weiß, um die Figuren in den Drehbüchern führen und verstehen zu können, selbst wenn sehr wenig beschrieben ist. Also wie würde ein Mensch sich verhalten und wie ist, wenn ich diesen Schauspieler auf diese Rolle besetze und den anderen als Partner dazu, was entsteht energetisch oder was entsteht unter diesen beiden Menschen und dann das Wissen über die jeweiligen Schauspieler, wie sind die denn eigentlich als Mensch, was bringen die denn mit? Das ist, glaube ich, die, warum ich immer sage, Familienaufstellung so.
Weil das hört sich an, als hättest du auch eine gute Psychologin abgegeben.
Ja, es wird öfter gesagt. Ich glaube, es hätte mir auch Spaß gemacht, ja.
Der Ursprung eines jeden guten Films ist natürlich ein gutes Drehbuch. Der Regisseur setzt das Ganze um und ein Caster schaut, das hast du gerade schon sehr schön beschrieben, wer sich für eine Rolle eignen könnte und stellt dann am Ende das Ensemble zusammen. Also Drehbuch und Besetzung, würdest du sagen, damit steht und fällt das Ganze?
Also Film ist ja Teamarbeit. Es gehören sehr, sehr viele Gewerke dazu, einen guten Film zu machen. Aber die großen Bausteine sind sicherlich das Buch, die Besetzung, Regie. Ja, aber da würde mich wahrscheinlich jeder Kameramann erschlagen, deswegen man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Also sehr viele Menschen arbeiten ja in ihren Gewerken für einen guten Film. Aber wenn man ein tolles Buch hat und jemand eine falsche Besetzung draufpackt, geht es genauso schief wie bei einem schlechten Drehbuch mit einer tollen Besetzung. Ne? Also jeder muss versuchen, das Beste zu leisten.
Aber wenn man so ein Drehbuch bekommt, wann fängt da der innere Film an?
Beim Lesen. Wenn bei mir nichts entsteht, dann kann ich das auch nicht besetzen. Eigentlich beim ersten Lesen weiß ich schon, ob das zu mir passt und ob ich da eine Fantasie für entwickle, ob das in mir was auslöst.
Und dann würdest du auch so ein Projekt ablehnen?
Mhm.
Ein Schauspieler, der muss ja zur Rolle passen, zum Film und zum Ensemble. Also ist Casting so ein Zusammenspiel auch von Psychologie, Timing und Vorstellungsvermögen? Spielen da diese ganzen Faktoren zusammen?
Ja, es ist, also bei großen Rollen würde ich sagen, dass ein Schauspieler 80% von der Rolle mitbringen sollte und der Rest, den er spielt, er sich. Also es ist sozusagen das Wesen des Schauspielers und seine Art und wie er ist als Mensch und das, was er natürlich auch kann.
Da kommt ja auch noch viel mehr dazu, also Mut, eine Rolle zu besetzen, Fingerspitzengefühl, Bauchgefühl. Erfahrung?
Naja, man hat bei jedem Projekt sowieso unterschiedliche Voraussetzungen. Also wenn man sich vorstellt, man hat einen Film, der ein sehr hohes Budget hat, also wirklich sehr teuer ist in der Machart, dann wird ein Produzent oder ein Kinoverleiher wird natürlich Wünsche an die Besetzung haben und vielleicht sogar den Wunsch haben, dass ein oder zwei Rollen auch sehr prominent sind, um nachher das Marketing machen zu können. Also man kann jetzt auch nicht einfach nur sagen, man sucht immer die beste Besetzung. Das sind für uns Caster die Traumvorstellungen und wie wir es am liebsten machen, aber das ist in der Realität ja natürlich nicht so. Und das finde ich inzwischen wirklich auch in Ordnung, weil viel Geld in ein Projekt reingegeben wird. Und wenn dann die Auflage kommt, dass für das Marketing eine bestimmte Bekanntheit in der Besetzung auch drin sein soll, dann würde ich das natürlich immer erfüllen wollen. Deswegen muss man nur aufpassen, dass man dann sozusagen nicht eine falsche Besetzung macht, ja? Dass man trotzdem noch eine gute Besetzung macht.
Der Trend geht ja dahin, dass man so bekannte Gesichter besetzt und dann aber auch noch einige Unbekannte darunter. Also bestes Beispiel dafür, Babylon Berlin, da gab es eben Thomas Thieme, viele große Namen in dieser Reihe und aber zwei ganz und gar Unbekannte oder nicht so Bekannte, eben Liv-Lisa Fries und Volker Bruch, die standen im Zentrum. Ist das so eine gute Mischung aus bekannten Gesichtern und ganz jungen, unverbrauchten Gesichtern?
Ja, wobei interessanterweise bei Babylon Berlin jetzt da keine Auflage war, dass eine bestimmte Anzahl Prominenz sein sollte, sondern es wurden einfach die Besten für die Rollen und dann entsteht ganz automatisch auch das Prominente mitspielen, weil sie dann wirklich auch die Besten sind in ihrer Altersgruppe. Insgesamt ist es, glaube ich, immer gut, wenn man das ausgewogen macht. Man kann aber auch eine Besetzung komplett unbekannt machen und der Film wird total erfolgreich. Also es ist jetzt kein Erfolgsrezept, weil man auch prominente Besetzungen gemacht hat. Ich meinte vorhin nur, dass natürlich für die, die das Geld geben, es eine Form der Sicherheit darstellt, dass man den Film auch gut beworben bekommt und vielleicht Zuschauer sagen, oh, den kenne ich doch, da gehe ich, kaufe ich mir eine Kinokarte.
Das ist aber auch so gewesen beim jüngsten Beispiel, den Känguru-Chroniken, also den Hauptdarsteller Dimitri Schad, der Marc-Uwe Kling spielt, den kannten bis dahin auch nur Besucher des Gorki-Theaters. Wie bist du auf den aufmerksam geworden?
Der hatte genau den richtigen Humor, die Intelligenz für diese Figur. Bei den Känguru-Chroniken hat man natürlich den großen Vorteil, dass der eigentliche Prominente des Känguru ist.
Müsste der auch gecastet werden?
Ja, den haben wir auch gecastet, witzigerweise, weil in dem Känguru ein Schauspieler drinsteckt für den Dreh. Also da gab es gar keine Auflagen und da wurde lange gesucht, wer denn die Intelligenz und den Humor für diese Hauptrolle hat. Und da war Dimitri Schad wirklich einfach perfekt drauf.
Wird man im Laufe der Zeit einfach mal so aufmerksam auf Darsteller und merkt sich die dann und legt die mal ab in der Datei und dann schaut man später mal?
Ja, ich glaube, wenn man den ganzen Tag nichts weiter macht, als immer Schauspieler besetzen, dann fallen einem diese neuen dann zwischendurch immer auf. Es sei denn, man sucht ganz gezielt, ja, nach einer bestimmten Altersgruppe oder wenn etwas sehr speziell ist, dann geht man ja wirklich los. Weil sonst bin ich eigentlich, glaube ich, jeden Tag damit beschäftigt, immer zu gucken, wer spielt an welchem Theater gerade was oder wer geht von den Schauspielschulen ab oder wer studiert da gerade. So, da ist man immer mit beschäftigt.
Talente gibt es viele, aber man muss sie halt auch finden. Um das Suchen und Finden neuer Talente geht es gleich hier auf Bremen 2. Simone Bär steht nur ungern selber im Rampenlicht. Sie verhilft lieber den von ihr besetzten Schauspielern zu Ruhm. Sie ist Deutschlands bekannteste Casterin. Viele der 20.000 Schauspieler in Berlin leben, in Mitte oder in Prenzlauer Berg. Aber das Büro von Simone Bär ist weit weg von dieser Szene. Stehen hier manchmal auch Schauspieler vor der Tür und suchen einen Job?
Ja, das passiert, obwohl sich eigentlich schon rumgesprochen hat, dass man das nicht macht. In Amerika, die Kollegen haben so einen Don't Visit, Don't Call. Also wenn jemand unangemeldet vor der Tür steht, werde ich ehrlich gesagt auch ungehalten, weil es immer irgendwie stört oder weil man gerade vielleicht mit einem anderen Schauspieler im Gespräch ist. Also das bringt ja auch gar nichts. So, es hat sich alles etwas vereinfacht, seitdem das Internet da ist, aber ich mache das jetzt 30 Jahre und wir haben angefangen mit irgendwelchen VHS-Kassetten und so. Inzwischen gibt es Datenbanken, die Schauspieler haben eigene Internetseiten und inzwischen ist es wesentlich einfacher. Man kann sogar nachschauen, welche Studenten gibt es gerade an den Schauspielschulen. Also jemanden zu suchen oder zu finden, ist wesentlich unkomplizierter geworden.
Ist es auch sozusagen Aufgabe in deinem Job, ständig auf der Suche zu sein, also zu wissen, wer ist an Schauspielschulen, wer geht gerade runter, wer hat wo was gemacht?
Inzwischen bewerben sich die jungen Leute wirklich von selbst, aber ich habe die Feststellung gemacht, dass mitunter die wirklich Interessanten ganz zurückhaltend damit sind und man sie doch auffordern muss. Also wenn 20 studieren, haben sich 15 selber beworben und 5 nicht. Ja, wer sind denn die 5? So, also man muss schon hinterher sein und gucken, wer da nicht von selber gekommen ist, weil mitunter ist er dann der Spannendste.
Also bist du, kann man das sagen, immer auf der Suche?
Immer auf der Suche.
Also eigentlich auch immer auf der Arbeit?
Nee, so schlimm ist es nicht. Ich liebe ja meine Arbeit, aber selbst wenn ich mir irgendwas angucke, es kann auch irgendwas Internationales sein, durchforste ich das immer nach Schauspielern, Gesichtern oder huch, wer ist das denn und wo ist der denn hier? Also das kann man, glaube ich, gar nicht ablegen.
Und worauf du dann am Ende achtest, ist auch relativ ungewöhnlich. Ich glaube, Sandra Hüller, die Schauspielerin, die ja auch jetzt inzwischen hoch dekoriert ist, mit Preisen tolle Sachen gemacht hat, das war auch so ein Zufallsfund. Was hatte sie denn, was dich so begeistert hat?
Ich kann es manchmal gar nicht sagen. Das war bei Sandra was auch nur so ein paar Sekunden. Da ist ihr ein Taschentuch runtergefallen, hat sie es aufgehoben und wie sie reagiert hat. Also ich fand die Art, wie sie reagiert hat, sie hatte etwas so Echtes, Direktes, so, das hat mich einfach fasziniert. Ich habe Hans-Christian hat das schon gesehen.
Hans-Christian Schmidt,
genau. Ja. Ich habe gesagt, ich glaube, sie ist es, lass sie uns holen und probieren. Also an dem kurzen Video hätte man nie sagen können, sie ist es. Aber man muss als Caster ja nur erstmal die Chance haben, dass der Regisseur ihm vertraut und sagt, okay, ich weiß noch nicht, was du da siehst, aber ich vertraue dir, wir holen den Schauspieler und probieren es einfach.
So. Ist es so, dass die Regisseure dir und deiner großen Erfahrung, deiner großen Datenbank und deiner großen Kenntnis der Szene vertrauen?
Wenn man sich noch nicht kennt, nicht miteinander gearbeitet hat, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man spricht und sich verständigt über das Buch, über die Rollen, was man sucht und guckt, ob man dasselbe meint. Und gerade Vertrauen muss man versuchen zu erspüren. Wenn das nicht da ist, dann kann man eigentlich nicht miteinander arbeiten. Also wenn ich spüre, dass ein Regisseur mir nicht vertraut, dann gehe ich eigentlich aus dem Projekt raus. Das macht gar keinen Sinn.
Jetzt gehen wir mal vom positiven Fall aus. Also die Chemie stimmt und das Buch ist toll und jetzt wird jemand gesucht. Dann gibt es ja diese gigantisch große Datenbank und alles, was so irgendwie unterwegs ist auf diesem Schauspielermarkt. Wie viele Schauspieler stellst du denn am Ende dem Regisseur vor? Sind es dann 100 oder 10 oder 3 am Ende?
Es kommt darauf an, wie kompliziert die Rolle ist. Ich versuche nur 2 oder 3 Vorschläge erstmal zu zeigen, weil ich eher viel darüber nachdenke, bevor ich dem Regisseur was zeige und dann sagen kann, warum ich das sehe. Es gibt aber auch Rollen, die so kompliziert sind, dass man sich wesentlich mehr Schauspieler anguckt. Und es liegt auch ein bisschen in der Arbeitsweise des Regisseurs. Es gibt Regisseure, die wollen auch gar nicht massenhaft Schauspieler in einem Casting ausprobieren. Und es gibt Regisseure, die das sehr gerne machen und vielleicht sich vorstellen können, dass die Rolle so oder so oder so sein kann. Und dann muss man einfach auch mehr Schauspieler ausprobieren und sich daran tasten.
Und setzt du deine Wunschkandidaten dann durch?
Also ich glaube, einen Caster selber durchsetzen, das ist so die falsche Formulierung. Aber wenn ich das total spüre, dass jemand richtig ist für die Rolle, würde ich immer dafür kämpfen. Aber die endgültige Entscheidung liegt beim Regisseur, das ist sein Film. Und es gibt, also je nachdem, wie die Entscheidungen verteilt sind, gibt es auch Produzenten, die mitsprechen oder Geldgeber. Ne? So. Aber im Grunde genommen ist das die Entscheidung des Regisseurs.
Hast du auch schon mal falsch entschieden?
Also mir fällt spontan nichts ein, aber das soll gar nicht arrogant klingen. Es wurden schon Fehlentscheidungen getroffen, aber dann eher, weil zu viele Leute reingeredet haben oder weil die Entscheidung von jemandem getroffen wurde, der, weiß ich nicht, viel Geld in das Projekt gibt und vielleicht gegen den Regisseur eine Entscheidung fällt. Das passiert ja auch.
Casting ist ja auch für Schauspieler immer eine Prüfungssituation. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass so ein Schauspieler in einem Casting oder in dieser kleinen Szene, die dann gespielt wird, gar keinen guten Lauf hat, dass er sich nicht gut präsentieren konnte, am Ende die Rolle nicht bekam und trotzdem hattest du eigentlich das Gefühl, passt eigentlich, hätte er oder sie kriegen müssen?
Ja, das ist... Diese Castingtage sind sehr, sehr kompliziert. Also jeder kennt es ja von Prüfungssituationen an sich. Aber Schauspieler sind natürlich auch sehr verletzliche Wesen. Und wichtig ist, glaube ich, dass das Umfeld, was man erzeugt, deswegen haben wir versucht, unser Büro nicht zu sehr hoch zu stylen, es sehr gemütlich zu machen, eher als wenn man irgendwo bei jemand in der Wohnung ist, dass ein Schauspieler reinkommt, sich erstmal wohlfühlen kann, dann ist es sehr wichtig, dass nicht viele Schauspieler sich bei einem Casting begegnen, dass nicht ein Schauspieler reinkommt und denkt, oh Gott, der ist auch da, na, der ist ja doch viel besser als ich oder viel hübscher oder was auch immer. Dass also die Konkurrenzsituation nicht so greifbar ist und dass genügend Zeit ist für das Casting, dass es nicht so der nächste bitte wie beim Zahnarzt so durchgewunken wird, sondern dass schön Zeit ist, man vielleicht erstmal einen Kaffee trinkt, über die Rolle spricht und dann erst in die Arbeit geht, sodass der Schauspieler irgendwo ankommen kann, um überhaupt das Beste geben zu können.
Bei jungen Schauspielern kann ich mir vorstellen, dass es wirklich nötig ist, so eine Casting-Situation zu haben. Aber wie ist das denn mit so großen Namen, so ein Thomas Heinze, so ein Thomas Thieme, so ein Jürgen Vogel? Müssen die noch ins Casting oder ist man dann einfach froh, wenn man die hat?
Unterschiedlich, das kommt wirklich drauf an. Also wenn man Konstellationen ausprobieren will, gerade ob ein Schauspieler mit einem anderen gut zusammenpasst, dann kommen die prominenten Schauspieler genauso ins Casting rein. Sie müssen ja selber nicht beweisen, dass sie spielen können, sondern man guckt dann eher, ob die Konstellationen, die man sich für die Hauptrollen gedacht hat, ob die funktionieren. Wenn internationale Regisseure kommen, dann muss jeder kommen, weil international ist es üblich, dass man ein Casting macht.
Wie wichtig ist denn Vertrauen und Verschwiegenheit in diesem Job als Caster?
Also ich finde, das ist wirklich eines der wichtigsten, weil das, was hier passiert, ist zum Teil ja nicht, dass es privat wäre, aber wir kommen ja viel mit, auch persönliche Dinge oder eben Situationen, wo dadurch, dass es Prüfungssituationen sind, dass Schauspieler mal nicht gut durchkommt und über so Dinge wird nicht gesprochen, überhaupt nicht.
Wie wird man eigentlich Casterin? Darüber sprechen wir gleich hier auf Bremen 2. Irgendwer hat mal gesagt, ein Team für eine Serie zusammenzustellen, ist wie eine Familienaufstellung und am Ende muss die Chemie stimmen. Also könnte man sie als Familienaufstellerin des deutschen Films bezeichnen. Die Castingdirektorin Simone Bär ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Simone, du bist geboren in Königs Wusterhausen bei Berlin und bis zur Wende hast du da als Regieassistentin im Friedrichstadtpalast gearbeitet. Wolltest du damals selber Regisseurin werden?
Ja, eigentlich war das sehr früh mein Traumberuf. Aber ich konnte das in der DDR nicht studieren. Und als die Mauer aufging, war ich sozusagen schon über den Punkt drüber. Da hatte ich schon gearbeitet und dann dieses komplett Neue im Westen. Ich war nicht sicher, ob das für meine, ich war da 24 oder 25, ob ich den Weg dann nochmal eingehen wollen würde. Und habe dann gar nicht studiert und bin durch Zufall ins Casting reingerutscht. Durch einen Freund, der Werbung produzierte und sagte, sag mal, du kennst doch die Ostschauspieler, kannst du mir doch mal helfen hier für so einen Werbespot. Und dann war das wie die Begegnung der dritten Art, das werde ich nie vergessen, die erste Werbung zu casten mit so einer Frau aus Frankfurt am Main von einer Werbeagentur, die total durchgestylt da kam. Und ich glaube, das erste Casting waren Kinder für irgendwie einen Orangensaft. Und die fragt dann immer die Kinder so, ja, wo wachsen denn die Orangen? Und alle überlegten irgendwie so unter der Erde. So, also es war so Kulturschock, glaube ich, meine ersten Castings. Aber es war, da reinzurutschen, war wirklich ein Zufall.
Und hattest du das Gefühl, das ist mein Ding?
Das hat ein paar Jahre gebraucht. Also ich habe mit Werbung begonnen, dann die Daily Soaps. Also es hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich den ersten Film, damals den ersten Kinofilm von Tom Tykwer, dann so die erste Serie oder den ersten Fernsehfilm bekommen habe. Das hat wirklich viele Jahre gebraucht. Mich haben Menschen schon immer interessiert, deswegen war das schon eine richtige Richtung für mich. Aber dass es mir so viel Spaß macht, ich glaube, das wusste ich erst nach 10, 12 Jahren. Und dann bin ich da auch wirklich eingetaucht. Man wächst mit dem Beruf, mit dem Machen. Da wächst man so rein.
Klar, weil man ja auch viel Erfahrung sammelt, das will ich gerne glauben. Aber welche Rolle hat denn damals als junge Frau Film und Fernsehen gespielt bei dir in deinem Leben?
Naja, für jemand, der sozusagen in geschlossenen Grenzen aufwächst, ist das ja auch ein Medium, um sich mal wohin zu träumen. Kurz bevor die Mauer aufging, habe ich Jenseits von Afrika gesehen und dachte, boah, so viel Land und überhaupt keine Mauer, kein Zaun, das ist ja toll. Es war meine erste Reise im Westen, als die Mauer auf war, bin ich nach Afrika geflogen, weil ich dachte, ich muss das erleben, das muss ja unglaublich sein und so viele Tiere und eine Faszination, die ich im Kino immer wieder erlebe, in andere Welten mich reinzuführen. Also wenn ein Kinofilm gut ist, ist man ja wirklich mit dem Gefühl und dem Kopf weg. So, das finde ich schon faszinierend.
Wie hat denn die Wende das berufliche Leben verändert und damit ja auch die ganze Berufsidee, oder?
Ja, es war toll. Also der Mauerfall war für uns alle eine Chance und natürlich war es für mich im Berufsleben auch eine große Chance. Das hätte ich ja vorher gar nicht werden können. Also so wie für mich die Schauspieler, die auf der Westseite lebten, neu waren, so war es für die anderen natürlich mit den ganzen Kollegen aus dem Osten so. Ich glaube, diese Chance haben wir ja alle irgendwie erspürt.
Wie lange hat es dann gedauert von diesem Zufall hin zu, ich mache das ganz gut und ich habe eigentlich auch ganz berühmte Leute in meiner Kartei?
Über das Berühmte habe ich wirklich noch nie nachgedacht. Das ist mir nicht wichtig. Aber dass ich gespürt habe, ach, vielleicht ist das gut, was ich mache. Also wirklich richtig gefühlt habe ich nach dem Erfolg von Goodbye Lenin, dem Leben der Anderen oder die ersten Erfolge auf den Festivals mit den Christian Petzold-Filmen, wo wirklich etwas auch zu mir zurückkam, also wo Menschen meine Arbeit gesehen haben, nach 15 Jahren ungefähr.
Wenn man Produzenten und Regisseure fragt, was sie an dir schätzen, dann sagen die Beharrlichkeit, Geduld und ihre große Menschenkenntnis. Kämpfst du dann auch für eine Idee?
Ich bin ein totaler Dickschädel. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass das normal ist für unseren Beruf, dass wir ganz schön viel kämpfen. So, wenn wir jemanden sehen und uns sicher sind, dass er der Richtige ist für die Rolle, dann gehen wir da schon sehr weit. Es ist einfach eine Frage der Diplomatie, wie man es hinkriegt. Also der Kampf sieht jedes Mal anders aus, weil die Hürden, über die man gehen muss, sehr unterschiedlich sind.
Der Durchbruch als Casterin, du hast das gerade schon genannt, war auf jeden Fall Goodbye Lenin von Wolfgang Becker und davor der Film Innere Sicherheit von Christian Petzold. Und du hast viele Talente entdeckt, zum Beispiel Sandra Hüller, Daniel Brühl, Liv-Lisa Fries, Christoph Walz, Christian Ulm, Felicitas Woll. Steigt nach solchen Erfolgen für Serien, für Filme auch so ein bisschen die Erwartungshaltung und auch der Druck?
Ja, ich glaube schon. Also inzwischen ist es so, dass Produzenten zu mir kommen und sagen, du kannst mir doch die ganzen Prominenten bringen. Also wenn ich sowas spüre, dann würde ich den Film nicht annehmen. Das finde ich ganz unangenehm. Ich glaube, wenn für jeden, der einen Beruf gut macht, steigt die Erwartung und der Druck. Wenn man sozusagen es geschafft hat, erfolgreich in seinem Beruf zu sein, dann muss man das ja auch halten und einhalten. Aber das stört mich gar nicht, weil ich möchte es ja gut machen. So, es ist einfach nur der Unterschied, dass jetzt auch was dafür zurückkommt. Das ist doch schön.
Aber nur um das nochmal klar zu machen, so ein Casting, das ist wirklich eine komplexe Angelegenheit. Da gibt es ein Drehbuch, einen Regisseur, im Idealfall Schauspieler, die gut miteinander können, die dann ausgesucht werden, wo die Chemie stimmt, das haben wir schon besprochen, die zum Stoff passen, die vielleicht besondere Fähigkeiten mitbringen, dass sie Chinesisch sprechen, dass sie reiten können oder fechten oder sowas. Und dann muss auch noch der Zeitplan stimmen und das Budget. Dann muss ich sagen, fühlt sich das für mich an wie die Quadratur des Kreises. Ist das so?
Ja, es gibt Situationen, wo es schwierig wird. Ich habe mal eine junge Frau, das war ihr erster Langfilm als Kinofilm, geraten, den Film um ein Jahr zu schieben, weil die beste Besetzung der und der Schauspieler ist. Der war da aber schon so am Weg, sehr bekannt zu werden. Und ich sagte, den werden wir jetzt nicht kriegen. Aber wenn du ein Jahr schiebst, dann könnten wir den haben. Und ich würde es dir raten, weil wenn du jetzt irgendeine andere Besetzung nimmst, vergibst du dir was für den Film. Und sie hat mir später erzählt, es wurde dann auch geschoben. Es hat natürlich viele Gespräche gekostet, weil jetzt hat man mal die Anfinanzierung zusammen, das Drehbuch steht und so. Dann will man ja auch drehen. Und dann sagte sie mir später, ach, ich bin so froh, dass du mir dazu geraten hast. So, das hat meinem Film so viel gebracht. Und dann gibt es Fernsehproduktionen, da kann man nicht einfach schieben. Also die Bedingungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Manches muss dann auf den Drehtermin passen und dann muss man halt eine Besetzung finden, die da auch hinpasst. Und wenn man wenig Budget hat, muss man eine gute Besetzung finden, ohne viel Geld auszugeben. Ja? Also die Bedingungen sind jedes Mal verschieden. Da muss man sich, bevor man den Job annimmt, einfach alle Bedingungen gut angucken, ob man es auch zu den Rahmenbedingungen gut hinkriegt.
Nun kenne ich auch Regisseure, die haben eigentlich ein klares Bild, wer die Rolle spielen sollte. Mehr noch, die Rolle wird eigentlich dem Schauspieler oder der Schauspielerin quasi auf den Leib geschneidert. Bist du da noch inspiriert?
Es kommt drauf an. Also es ist mir schon auch passiert, dass mir Filme angeboten werden, wo die Hauptrolle schon besetzt ist. Wenn das Buch trotzdem noch so spannend ist und der Rest der Besetzung so interessant ist für mich, dann mache ich das trotzdem. Es hat ja nichts mit Eitelkeit zu tun. Manchmal ist aber etwas so vorgefasst im Kopf des anderen, dass es für mich einfach nicht mehr kreativ genug ist. Und dann würde ich es auch nicht machen wollen.
Was ist denn ein großes Glück für so einen Film?
Also das große Glück, glaube ich, für einen Film heutzutage ist ein gutes Buch, ein guter Regisseur, eine gute Besetzung, alle Gewerke toll und dann einfach auch ein guter Verleih, der den Film richtig rausbringt. Weil es gibt schon einige gute Filme, die dann nur nicht richtig zum Publikum kommen oder zur falschen Zeit oder nicht richtig beworben und dann untergehen. Das passiert ja auch häufig. Also ich glaube, am Ende einen richtig guten Film zu machen, ist schon ein ganz schönes Unterfangen.
Quotendruck, Intuition und Hollywood, darum geht es gleich in der Gesprächszeit mit Simone Bär. Ihr Name taucht in Kino- und Fernsehfilmen auf, aber immer im Abspann. Simone Bär ist eine der renommiertesten Castingdirektorinnen für Film und Fernsehen und wir freuen uns sehr, dass sie heute in der Gesprächszeit ist. Ich kenne viele Schauspieler, die scheuen bestimmte Rollen, wie der Teufel das Weihwasser, die wollen in keine Schublade gesteckt werden. Wie sehr klebt denn so ein bestimmtes Image an einem Schauspieler?
Leider wird da wirklich oft in Schubladen gedacht. Es kam ein ganz bekannter Schauspieler zu mir und sagte, oh mein Gott, ich habe so satt, ich muss immer irgendwie die Mörder, Täter und irgendwie schrecklichen Rollen spielen. Ich wäre so gern mein Familienvater. Und dann habe ich gesagt, schmeiß mal dein Showreel weg. Also ein Showreel ist ein Band, wo Filmausschnitte des Schauspielers zusammengeschnitten sind. Also wie so ein Bewerbungsvideo. Und sage ich, verschick mal ein Jahr lang nicht diese Story, sondern wir machen ein Interview und das schneiden wir zusammen auf 4 Minuten und nur das schickst du raus. Und dann habe ich ein 3/4 Stunden ungefähr Interview mit dem Schauspieler gemacht und habe sehr privat gefragt. Also so privat, dass der einmal auch gesagt hat, nö, das beantworte ich jetzt aber nicht. Und habe dann 3,5 Minuten zusammengeschnitten. So, der hat das rumgeschickt. Und der hat sich dann später gemeldet, es hat keine 3 Monate gedauert, hat er den ersten Familienvater gespielt, weil man ihm dann so begegnet ist, wie, ach, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du so warm bist und so anders und ach, das ist ja toll. Ich glaube, das ist auch eine große Arbeit für die Agenturen, den Schauspieler immer wieder anders zu präsentieren oder ihm versuchen, andere Türen zu öffnen, dass ein Schauspieler auch andere Rollen spielen kann. Wobei ich nicht behaupten will, dass jeder Schauspieler jede Rolle spielen kann. Also nicht missverstehen.
Ist es aber auch Aufgabe einer Casterin, auch mal so jemanden gegen den Strich zu bürsten und auch etwas anderes in ihm zu sehen?
Ja, absolut. Deswegen ist es gut, wenn man schon einiges weiß über die Persönlichkeit des Menschen. Da entwickelt man irgendwann so ein Gespür dafür. Ich nenne das immer das Türcasting, wenn hier jemand durch die Tür kommt, den ich noch nicht kenne. Das dauert Sekunden zu erfassen. Wie ist wohl das Wesen? Wer kommt da durch die Tür? Was nehme ich sofort auf? Und was fällt mir auf? So. Deswegen, ich glaube, ich bin einfach ein immer wieder Menschenbeobachter.
Einer, der jahrelang in seiner Kunst wirklich nicht gesehen wurde, ist Christoph Waltz. Und du hast ihn mit Quentin Tarantino zusammengebracht. Der spielte dann in dem Film Inglourious Basterds. Und die beiden sind seither unzertrennlich. Eine echte Männerfreundschaft ist da, glaube ich, entstanden. Und seine Karriere nahm einen kometenhaften Verlauf. Für die Rolle des SS-Standartenführer Lander bekam er einen Oscar. Hat dich das gefreut, dass du sowas in Christoph Waltz gesehen hast?
Mich hat es so sehr für Christoph gefreut. Und es war ganz toll, weil als er diese 4 Preise bekam, hat sich die ganze Branche gefreut. Es gab keinen Schauspieler, der ihm das nicht gegönnt hat. Obwohl wir wirklich jeden, der richtig gut war in dem Alter und in der Lage war, überhaupt in verschiedenen Sprachen zu spielen, im Casting hatten. Und jeder hätte die Rolle gerne gemacht, ist ja klar. Aber jeder hat sich für Christoph gefreut, weil Christoph in so einer Schublade irgendwo feststeckte und nicht glücklich war mit seinem Beruf. Und dass gerade er diese Chance bekommen hat und das auch gesehen und gewürdigt wurde. Ich meine, es lag ja auch daran, dass er das auch wirklich eingelöst hat, also wirklich auch konnte. Das hat uns, glaube ich, menschlich schon alle sehr gefreut für Christoph, ja.
Ist das Thema Dankbarkeit auch ein großes, wenn man Casterin ist?
Als ich jünger war, da war das noch wichtig für mich. Inzwischen nicht mehr so, obwohl mich das schon freut, wenn Menschen Danke sagen. Aber ich erwarte das nicht mehr. Also da, ich glaube, wenn man Dankbarkeit in der Branche erwartet oder in den Beruf, dann sollte man ihn lieber nicht machen, weil das ganz selten kommt.
Die spannendere Frage, wie ist eigentlich ein bekannter US-Regisseur, nämlich Quentin Tarantino, auf Simone Bär aufmerksam geworden? Woher kannte er dich und woher wusste er, dass du die Richtige bist für die Besetzung?
Naja, wenn ein ausländischer Regisseur in Deutschland drehen möchte oder deutsche Schauspieler casten möchte, dann gucken die so, welche Filme oder die, gerade jemand wie Quentin ist ja ein Cineast, der hatte sehr, sehr viel deutsche Filme gesehen, hat einfach die Abspende geguckt, wer hat was besetzt. Und ich hatte ja vorher Das Leben der anderen, der lief sehr erfolgreich in Amerika, dann den Vorleser von Stephen Daldry und so, und das spricht sich dann irgendwann rum. Also es ist ein Beruf, der über Empfehlungen funktioniert.
Nun ist die amerikanische Filmindustrie natürlich eine völlig andere Welt. Die haben unfassbar viel Geld für Filme. Wie war denn die Zusammenarbeit?
Die mit Quentin Tarantino war toll. Also ich habe inzwischen mit einigen amerikanischen Produzenten und Regisseuren gearbeitet. Der große Unterschied ist, glaube ich, dass die in einem Hire-and-Fire-System arbeiten. Es ist ein viel härteres Arbeiten. Es muss alles sofort und auf den Punkt und man muss immer erreichbar sein. Dort, anders als hier, darf man gar keinen Fehler machen. Also man wird auch sofort gefeuert, wenn was schief geht. Und dadurch ist ein anderer Druck drauf. Ich muss sagen, ich bin froh, in Europa zu arbeiten. Ich würde dort nicht leben und arbeiten wollen. Also ich mag das nicht. Ich finde es zum Teil unmenschlich. Und was wirklich toll ist, ist einfach die Chance, die großen Budgets, dass man größer und anders sozusagen denken kann und die weltweite Auswertung durch die Sprache, dass man eben nicht nur auf Deutsch begrenzt ist. Aber vom Arbeits- und Lebensgefühl her würde ich nicht tauschen wollen. Da bin ich sehr glücklich hier in Europa.
Aber diese Zusammenarbeit mit so einem internationalen Team, hat sich dann deine Arbeit verändert?
Der große Unterschied am Anfang war, dass, also was mich wirklich erstaunt hat, für Amerikaner ist das Head of Department Man entscheidet die Dinge, die in dem Department sind. Also ich entscheide über die Besetzung und mit reinreden, je nach Machtgefüge, tut der Regisseur und wenn es mächtiger Produzent ist, der Produzent oder das Studio. In Deutschland ist es so, dass ganz oft ganz viele Leute da reinreden, wo ich manchmal denke, Gott, aber das ist doch überhaupt nicht dein Beruf. Also wieso redest du jetzt bei Casting mit? Und jeder fühlt sich bemüßigt, auch noch einen Besetzungsvorschlag zu machen oder, ach, ich kenne ja auch noch einen Schauspieler oder ich habe auch noch eine tolle Idee. Das ist in Amerika regelrecht verboten. Das würde auch keiner machen. Also niemals würden dort von außen noch irgendwelche Vorschläge kommen. Also wirklich grundsätzlich nur von denen, die es Geld geben, Produzenten oder Studios oder Streamingdienste. Oder eben vom Regisseur. Und das fand ich sehr befreiend, weil ich mische mich ja auch nicht in die Arbeit der Kamera oder Kostümleute ein. Da ist dann meine Freundlichkeit auch schnell vorbei.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Nun hat uns alle diese Corona-Pandemie unfassbar überrollt und vor allen Dingen Künstler und auch die Filmindustrie leidet sehr. Wird sich durch diese Pandemie das Filmgeschäft verändern?
Oh, das kann ich jetzt auch noch nicht so gut vorhersagen, aber natürlich ein paar große Projekte mussten geschoben werden. Also es wird ja wirklich stark versucht, jetzt wieder zu arbeiten und zu drehen. Aber die Auflagen, also die Quarantänebedingungen, dass vor jedem Drehtag so und so 4 Tage Quarantäne sein müssen. Oder ich habe ein Projekt, wo wie ein Kammerspiel, wo 16 Männer immer im selben Raum sind. Und jetzt haben wir mit allen Schauspielern reden müssen, dass sie dann komplett in Quarantäne müssen. Das heißt, sie wohnen alle im selben Hotel und für diese Wochen, die wir drehen, gehen sie Hotel, Drehort. Also niemand kann mal schnell nach Hause oder irgendjemand sehen. Wir werden sie also in eine komplette Quarantäne bringen müssen. Und so Sachen sind auch für einen Schauspieler dann nicht einfach zu entscheiden, wenn man gerade vielleicht ein kleines Kind zu Hause hat. Oder ich glaube, dass es Veränderungen geben wird, die wir vielleicht alle noch nicht so absehen können.
Simone, du hast in den letzten 25 Jahren gut 250 Filme besetzt, heißt ungefähr 10 Filme und Serien pro Jahr. Das ist wirklich unglaublich viel, oder?
Ich glaube, ich bin ein sehr durchstrukturierter Mensch. Es fällt mir jetzt nicht so schwer, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Und es sieht in der Menge immer so viel aus, aber wenn ich sozusagen nächstes Jahr noch arbeiten möchte, muss ich jetzt schon Kinosachen beginnen, wo ich aber mitunter nur 1 oder 2 Rollen besetze. Dann gehen die Leute los, versuchen das Geld zusammenzusammeln und wenn es dann ungefähr dahin kommt, dass man sagen kann, ich glaube, wir haben das Geld zusammen, können dann und dann drehen, dann mache ich erst den Rest des Films fertig. So trage ich also 3, 4 Kinofilme immer vor mir her, bis dann mal das Geld zusammen ist. Dann kommen die Projekte, die wirklich anrufen und sagen, oh, ich habe alles und drehe in 6 Wochen. Dadurch schieben wir immer mehrere Projekte voneinander her. Außerdem werden wir für unseren Beruf einfach nicht so hoch bezahlt, sodass wir auch gezwungen sind, immer mehrere Projekte gleichzeitig zu machen.
Hast du dich mal selber gefragt, was der deutsche Film wäre ohne dein Gespür für die richtige Besetzung?
Das kann ich nicht sagen. Da bin ich, glaube ich, überfordert mit der Frage.
Was ist dein größter Wunsch für die nächste Zeit?
Mein größter Wunsch wäre, dass das Kino nicht kaputt geht. Dass wir sozusagen tolle Stoffe weiterhin im Kino erzählen und nicht nur alles über Streamingdienste konsumiert wird. Weil ich glaube, dass das Erlebnis, gemeinsam auf einer großen Leinwand einen Film zu gucken, doch ein anderes ist, als wir alle. Wir haben alle große Leinwände oder große Bildschirme zu Hause und können da viel konsumieren. Aber wir bleiben da viel mit uns allein, ne? Und das Erlebnis, ins Kino zu gehen, finde ich schon ein anderes und ein tolles.
Simone Bär, ich habe viel gelernt über den deutschen Film und über das Casting. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war die Gesprächszeit mit Hilke Thiessen. Das ganze Gespräch können Sie noch einmal nachhören auf bremen2.de und natürlich auch jederzeit in der ARD-Audiothek. Vielen Dank und tschüss.